Ja, erstmal wünsche ich euch, das Jahr ist ja noch nicht so alt, wünsche ich euch auch alle Gottes Segen und ein gutes neues Jahr. Ich denke, das können wir alle gut gebrauchen. Und die Jahreslosung für dieses Jahr heißt ja, der Gott, der dich sieht. Und wie schön ist das und wie wunderbar ist es, dass wir, die wir Gotteskinder sind, dass wir an einen lebendigen Gott glauben und nicht an einen toten Gott. Wir glauben an einen Gott, der wirklich uns sehen kann. Ja? Das ist sehr ermutigend, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Menschen, die aus verschiedenen Religionen kommen, die sich selber Götzen machen, aus verschiedenen Materialien, Silber oder aus Gold oder aus Holz. Ja? Sie kennen das nicht anders. Sie beten sie an und erhoffen sich, dass dieser Gott ihnen irgendwie hilft. Wir aber wissen, dass diese Götzen tot sind. Sie können überhaupt nichts ausrichten. Jesaja 46 steht geschrieben. Ja, da heißt es, ich sage es mal mit meinen Worten, sie können gar nichts ausrichten. Aber unser Gott, der hebt, der trägt, ja. Und es heißt sogar, ich werde dich tragen, bis du alt und grau bist. Und das ist doch eine Zusage, ja. Er trägt mich, bis ich alt und grau bin. Letztendlich trägt er mich bis zum Schluss, bis an meinen letzten Tag. Und das ist eine Zuversicht, die wir haben dürfen, ein Trost, den wir haben dürfen in unserem Gott, dass er dich und mich trägt, bis heute. Ja, und ich möchte einen Text vorlesen. Wer die Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen. Und zwar lese ich aus dem Psalm 115, Vers 1. Psalm 115, Vers 1. Und da steht bei mir als Überschrift, Gott allein die Ehre. Und da heißt es nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dein Name gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Munder und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Aber Israel hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Das Haus Aaron hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Die ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Der Herr segnet das Haus Israel, der Herr segnet das Haus Aaron. Er segnet die, den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben, keiner, der hinunterfährt in die Stille. Aber wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Ich will noch mal zu Beginn beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, Herr, für dieses wunderbare Wort, Herr. Und allein dir gebührt die Ehre. Du bist der einzig wahre, lebendige Gott, Herr, der lebt und der nicht tot ist, Herr. Und so wollen wir dich jetzt gemeinsam bitten, dass du die Stunde führst und leitest durch deinen guten Heiligen Geist, Herr. Und wir erwarten jetzt alles von dir, weil wir ohne dich nichts können, Herr. Schenk Gnade zum Reden und Gnade zum Hören, Herr Jesus. Amen. Ja, sie haben Munder und reden nicht. Ist ja klar, ne? Ich meine, wenn du vor so einem Götzen stehst, dann erwartest du, wenn du aus irgendeiner Religion kommst, dass dieser Gott doch zu dir spricht. Aber der sagt nichts, der spricht nicht. Und wisst ihr, wie schön ist das, dass unser Gott, der Gott der Bibel, der einzig wahre Gott ist, Genau das Gegenteil ist, was wir gerade gelesen haben. Er lebt. Und dieser Gott, der redet zu uns. Dietrich Bonhoeffer, der Theologieprofessor, der damals in der Nazizeit, ich glaube zwei Tage vor der Kapitulation, ist er erhängt worden, weil er auch ein Widerstandskämpfer war gegen Hitler. Aber der hat immer zu seinen Theologiestudenten gesagt, euch muss bewusst sein, wenn ihr die Bibel aufschlägt, dass Gott zu euch hinreden will. Und so ist das auch. Gott spricht in erster Linie durch sein Wort. Ja, und wenn ich, also so mache ich das zumindest, wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich, dass Gott zu mir redet, dass Gott zu mir spricht. Und ich glaube, das kennt jeder von euch, ja, dass es so Verse oder Passagen gab oder Bibelstellen gab, halt, wo du gemerkt hast, oh, das ist für mich gemeint, da spricht Gott ganz persönlich zu mir. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Und das ist so wunderbar. Gott spricht durch sein Wort. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Wir haben einen lebendigen Gott, der mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und dieser Wunsch sollte auch von uns ausgehen, dass auch wir Gemeinschaft haben wollen mit unserem Heiland, mit unserem Gott. Er redet durch sein Wort. Manchmal redet Gott auch durch Leid. Ja? Wenn ich so denke an die Sturmflut 1962, die Sintis, ja, sie waren gottgläubig, aber hauptsächlich waren sie ja katholisch geprägt, hatten so gesehen gar keine lebendige Beziehung, es war alles Tradition. Bis dann 1962 die Sturmflut kam und dann sie in ihrer Not zu den Herrn Jesus Christus gerufen haben. Und der Herr Jesus hat ihr Gebet erhört, ja, die Sintis wurden gerettet, sogar der Platz, der Sinti-Platz ist nicht untergegangen, ja. Und so hat Gott sichtbar seine Hand über den Sinti-Platz gehalten und die Sintis selber, keiner von denen ist umgekommen. Und so ist eine Erweckung ausgebrochen und die ersten Sintis, wie gesagt, sind zum lebendigen Glauben gekommen. Gott benutzt auch manchmal Leid, ja. Gefällt uns nicht. Meine Mutter, die hat vor kurzem einen Gehirnschlag bekommen, ist noch gar nicht so lange her. Sie liegt jetzt zurzeit noch in Altona, kommt jetzt am Dienstag wieder nach Hause. Und ich habe mich sehr gefreut, dass meine Tante Marka, die hatten 25 Jahre keinen Kontakt. Streitereien. Aber meine Tante ist dann gekommen, hat sie besucht. Und meine Mutter, die hat an diesem Tag sehr gut reagiert. Sie hat gesagt, Marka, schön, dass du da bist. Frierst du immer noch so, Marka? Sie wusste, dass sie schon immer als kleines Kind gefroren hat. Dann hat sie sogar mich angesprochen, Kiki. Und das war so der Tag, wo sie voll reagiert hat. Das war nochmal so ein Aufschwung. Aber das Leid hat die beiden Schwestern wieder zusammengefügt. Ja? Ja, Gott redet manchmal durch Leid. Manchmal auch durch Krankheit. Ja, da kommst du vielleicht erst zum Glauben durch eine Krankheit. Der Herr Jesus hat dich vielleicht einmal schon angesprochen, ein zweites Mal vielleicht schon. Du hast eine Predigt gehört, ja, bist vielleicht eingeladen worden zu einer Evangelisation. Und du hast vielleicht gesagt, ach nee, ich möchte mich noch nicht bekehren. Ja. Ich möchte erstmal das Leben genießen, vielleicht kann ich mich ja immer noch bekehren. Und dann schüttelt Gott dich mal so richtig durch und spricht durch eine Krankheit zu dir. Nicht, weil er dich ärgern will damit, sondern weil er sieht, du bist auf dem Weg, ja, dahin verloren zu gehen. Und jetzt schüttelt Gott dich mal so richtig durch. Und dann merkst du, ja, oh Mann, wie schnell das Leben doch vorbeigehen kann. Und dann kommst du zum Glauben. Dann kann ich nur sagen, noch Gott sei Dank. Nicht, dass Gott so hart immer reden möchte, das glaube ich sogar gar nicht. Aber wenn Gott manchmal hart redet, wir machen das ja manchmal mit unseren Kindern auch, ja, schimpfen auch, dann tun wir das ja nicht, weil wir sie ärgern wollen, sondern weil wir sie lieb haben. Wir lassen ja auch nicht unseren Kindern immer alles durch. Ja? Manchmal spricht Gott auch in der Seelsorge. Es ist gut. Wisst ihr, wir haben viele gute Verkündiger, aber ich sage immer, wir haben zu wenig gute Seelsorger. Wir brauchen Schwestern, die gut sind in der Seelsorge. Schwestern für Schwestern. Brüder, die gut sind in der Seelsorge. Ja? Und ich habe das schon oft erfahren, dass Gott denn durch den Bruder dir einen Rat gibt oder dich tröstet. Und wie gut ist es, wenn man zum Beispiel einen Bruder hat oder eine Schwester an seiner Seite hat, wo man mal sein Herz ausschütten kann, ja? Der dir zuhört und wo du, ich habe es auch schon erlebt, wo der Bruder einen Satz gesagt hat, wo ich gemerkt habe, das war jetzt nicht der Bruder. Natürlich hat der Herr Jesus den Bruder benutzt, aber das war jetzt der Herr Jesus, der durch den Bruder gesprochen hat. Ja, das war so eine Zeit, wo ich so manchmal in Not war und da habe ich gemerkt, oh ja, oh, da muss ich jetzt gehorsam sein. Und so hat Gott verschiedene Möglichkeiten zu sprechen. Aber wie wunderbar ist es doch, dass dieser Gott redet, ne? Dieser Gott redet zu uns, zu den Menschen. Und er spricht auch durch Verkündiger. Deswegen sind wir Verkündiger immer abhängig vom Herrn. Es geht nicht darum, was ich sage. Was ich sage, ist in erster Linie uninteressant. Mein Reden. Ich möchte, dass der Herr Jesus durch mich spricht und dann zu euren Herzen redet. Deswegen ist es immer wichtig, dass ich sage, Herr Jesus, schenk du mir die rechten Gedanken, lege du deine Worte in meinen Mund und sprich du die Menschen an. Ja? Sondern, das ist ganz wichtig, sonst sprich ich nur aus meinem eigenen Fleisch. Das hat keinen Zweck. Das bringt überhaupt nichts. Dass ich aus eigener Kraft irgendwie predige oder mache oder tue. Ich möchte, dass Gott durch mich spricht und dich anrührt. Und das wünsche ich mir heute Abend für euch. Ja, Gott spricht. Und dann haben wir gelesen, sie haben Augen und sehen nicht. Unser Gott aber, der hat Augen, der sieht dich. Der sieht auch gerade deine Situation, in der du vielleicht gerade steckst. Deine Sorgen, deine Zweifel, deine Ängste. Er sieht auch die ganzen Umstände. Er sieht alles, was in dieser Welt passiert. Das geht nicht so einfach an Gott vorbei. Manchmal denken auch wir Christen, sieht Gott mich überhaupt? Hört er mich überhaupt? Ja? Denkt er überhaupt an mich? Manchmal haben wir auch den Eindruck, dass wir von Gott verlassen sind. Oh ja, ich kenne auch so Situationen. Komme ich noch zu. Nein, aber unser Gott, der sieht uns. Ja? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Was mich immer wieder ermutigt, mich selber, er sieht sogar in dein Herz hinein. Wenn ich so an die Geschichte denke von dieser Sünderin, ja, der Herr Jesus war eingeladen bei diesem Pharisäer Simon. Und da kommt eine Sünderin, einfach reingeplatzt. Ja. Der Simon, der war natürlich sprachlos. Kann doch nicht eine Frau rein, die aus der Gesellschaft ausgestoßen ist. Kommt da einfach reingeplatzt. Sie rührt den Herrn Jesus an, hätte sie gar nicht machen dürfen, ein Rabbi rührt man nicht an, schon gar nicht eine Frau, schon gar nicht eine unreine Frau. Aber es war ein Mensch in erster Linie von Gott geliebt. Und das ist immer wichtig, von Gott geliebt. Und der Pharisäer, der Simon sagt natürlich, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, was das für eine Frau wäre. Ja, natürlich wusste der Herr Jesus das. Ja? Aber der Herr Jesus, der sieht, sie weint. Sie sagt kein Wort. Sie weint. Warum weint sie? Ich bin fest überzeugt, sie weint über sich selber. Sie wusste, dass sie eine große Sünderin war. Und sie wusste, der Einzige, der mir vergeben kann, ja, der mich nicht wegstoßt. Denn der Herr Jesus sagte, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht weg. Der Einzige, der mir vergeben kann, der Einzige, der mich nicht wegstoßt, sondern der mich liebt, so wie ich bin, das ist der Messias. Und der Herr Jesus, der gibt dir einen wunderbaren Zuspruch. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, geh hin in Frieden. Wisst ihr, wir machen ja, und ich finde das auch gut und richtig, wenn wir uns bekehren, haben wir ja oft ein Übergabegebet, ne? Wo wir in dem Übergabegebet den Herrn Jesus ganz klar sagen, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind, dass wir ihn brauchen, ja, dass wir ihn danken für Golgatha. Und dass wir ihn dann im Glauben annehmen und ihn wirklich bitten, dass er uns rettet und uns zu Kinder Gottes macht. Interessant ist, diese Frau, wir lesen nicht, dass sie ein Übergabegebet gemacht hat. Sie keine Worte gemacht hat. Ja? Und trotzdem hat der Herr Jesus ihr vergeben, weil er gesehen hat in ihr Herz. Kennst du das? Also ich kenne das. Wenn du manchmal ganz traurig bist, dann kannst du noch nicht einmal beten. Aber in der Bibel heißt es, selbst das Seufzen, ja, versteht der Geist Gottes. Er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen, heißt es. Selbst ein Seufzen, ich weiß noch, ich war mal bei einem alten Sinto, wir haben ihn begleitet, seelsorgerlich, und dann wollten wir beten und dann sagt der Romano, ich kann nicht beten. Da habe ich gesagt, Onkel, das ist nicht schlimm. Der Herr Jesus weiß ja, was du sagen wolltest. Er versteht dein Seufzen. Ja, er sieht ja in dein Herz. Und deswegen ist es auch ein Trost, wenn du auch manchmal nicht beten kannst, ja, sei nicht traurig, der Herr Jesus sieht das. Er versteht das. Er sieht in meinem Herzen. Und das Wunderbare ist, dann heißt es, sie haben Ohren und hören nicht. Unser Gott, der hört uns aber. Im Islam ist das ja so, Muslime beten 5 Mal am Tag, müssen in eine bestimmte Richtung beten, also Richtung Mekka. Und zu bestimmten Zeiten auch. Aber bei uns ist es so, ja, unser Gott, der Gott der Bibel, da müssen wir nicht in eine bestimmte Richtung beten. Wir können in jeder Richtung beten und Gott hört uns. Wir müssen nicht zu bestimmten Zeiten beten. Wir können zu jeder Zeit zum Herrn kommen. Ja? Und das ist doch ein gewaltiger Unterschied. Der Herr Jesus hat immer Zeit für dich und mich. Er hört uns immer. Er sagt sogar im Matthäus-Evangelium, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und euch Ruhe geben für eure Seelen. Nein, mein Gott ist jemand, der mich hört. Und ich habe gerade gesagt, er sieht ja auch in deinen Herzen. Er sieht in deinen Herzen, ja, und er hört dich. Und ich weiß noch, in Buchholz, da wo ich herkomme, wir haben jedes Jahr Stadtlauf, Buchholzer Stadtlauf. Und meine Söhne, die haben alle beide diesen Stadtlauf mitgemacht. Und die haben dann immer eine Urkunde bekommen und eine Medaille. Und jetzt war ich natürlich auch dabei und meine Frau kam und hat gesagt, Romano, der Prinz hat eine Urkunde bekommen und eine Medaille. Oh, habe ich mich natürlich gefreut. Ne? Jetzt stellt euch mal Folgendes vor, jetzt kommt der Prinz so an, da war er damals 7, 8 Jahre alt und ich würde sagen, ach Prinz, so brauchst du mir nicht sagen, hat deine Mutter mir schon alles erzählt, dann wäre er doch traurig gewesen, nicht wahr? Und wisst ihr, bevor wir was sagen, weiß Gott natürlich auch schon, was wir sagen wollen, was wir beten wollen. Und da könnte man natürlich sagen, ja, aber wenn Gott schon alles weiß, warum soll ich dann noch beten? Ganz einfach, weil Gott einfach deine Stimme hören möchte. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und so habe ich natürlich meinen Prinz so ausreden lassen. Ja, ich habe mich gefreut, ich habe seine Augen gesehen, die gestrahlt haben. Es hat ihn einfach bewegt und ich habe mich gefreut als Vater, ja, dass er sich gefreut hat über seine Urkunde, dass er sich gefreut hat über seine Medaille. Und wisst ihr, genauso ist der Vater im Himmel, der, obwohl er schon alles weiß, freut er sich, wenn du zu ihm kommst und ihm einfach dein Herz ausschüttest und ihm einfach sagst, was dich gerade bewegt. Darüber freut der Vater sich im Himmel. So einen wunderbaren, lieben Vater haben wir. Und wenn wir unser Herz ausschütten, dann dürfen wir unser Herz ganz ausschütten. Vielleicht hast du Angst. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, ich habe auch mal Angst gehabt als kleiner Junge. Naja, so klein war ich auch nicht mehr. Ich habe mich mit etwa 11 Jahren bekehrt, bei Schwester Gertrud damals auf eine Freizeit. Und ich weiß noch, meine Tante früher, da war ich so 7, 8 Jahre alt, ich saß da mit meinen Brüdern um so einen Tisch und die hat gependelt. Und wir als Kinder wissen natürlich nicht, was das ist. Ja? Und ich vermute mal, dass das der Auslöser war. Jedenfalls, ich habe einen Albtraum gehabt, der war grausam. Fast jeden Abend. Es war nachher so schlimm, dass ich mich gar nicht mehr getraut habe, einzuschlafen. Ich habe mir gesagt, Romano, du darfst nicht einschlafen. Du musst aufbleiben. Ja? Aber man schläft ja doch ein. Und wisst ihr, das ging so bis zu meinem 13. Lebensjahr. Irgendwann, Gott sei Dank, fiel mir ein, eigentlich kann ich das doch den Herrn Jesus mal sagen. Sag das doch mal den Herrn Jesus. Und dann habe ich das den Herrn Jesus gesagt, abends, weiß ich noch, im Bett, Herr Jesus, bitte, nimm du mir doch diesen Traum weg, er ist grausam. Ich komme damit nicht klar. Nimm ihn mir bitte weg. Und wisst ihr was, seitdem habe ich nie mehr geträumt. Wisst ihr, was ich immer als zweites gemacht habe, wenn ich Angst hatte? Ich habe mir die Bibel genommen, ihr lacht vielleicht jetzt, ne? Und habe sie in mein Bett genommen und habe mich ganz fest dran gedrückt. Wisst ihr, Kinder, wenn die Angst haben, was machen die? Die quetschen sich oder drücken sich an ihr Kuscheltier, ne? Und ich habe auch meine Bibel genommen. Ja, ich habe mich ganz fest in meine Bibel gehalten. Und ich weiß noch, ein Freund von mir, mit dem bin ich früher im Jugendkreis gewesen, und der sagte, Romano, ich habe solche Angst. Ja, sage ich. Ich habe einen Tipp für dich. Nimm die Bibel, also mir hat es geholfen, und halte dich so fest, du kannst, an deine Bibel. Ich habe ihn irgendwann später wieder getroffen und er sagte, Romano, ich habe es ausprobiert. Und weißt du was? Es hat geholfen. Ja, siehst du, ist doch schön, ne? Ja, Gottes Wort kann dir die Angst nehmen. Deswegen geh mit deiner Angst, mit deinen Ängsten, egal wie sie auch aussehen, ja, geh bitte damit hin. Sei offen und ehrlich, immer aufrichtig sein. Vielleicht hast du Zweifel. Hast du schon mal gezweifelt an Gottes Wort? Vielleicht sagst du nie, ne? Es gibt ja so Christen, die sagen, ich habe noch nie an den Herrn Jesus gezweifelt. Habe ich auch schon alles gehört. Oh doch, ich habe schon gezweifelt. Selbst Billy Graham, der große Evangelist, ja, hat an Gottes Wort gezweifelt. Irgendwann ist er dann abends im Wald gegangen und da war so ein abgesägter Baumstamm und da hat er seine Bibel draufgelegt und hat gesagt, ich lege jetzt ab heute alle meine Zweifel, die ich hatte, dir hin. Doch, die Zweifel kommen. Ich war sogar in einer Situation, wo ich an der Liebe Gottes nachher gezweifelt habe, wo ich Gott gebetet habe. Ich habe gebetet, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Und der Teufel, der kann die Gedankenwelt eines Menschen beeinflussen, das kann er. Und er hat mir eingeredet, Romano, was betest du denn noch? Hilft doch sowieso nicht. Weißt du was, Gott liebt dich gar nicht. Irgendwann bin ich dann in meine Not, ich habe das oft gemacht, dass ich dann im Wald gegangen bin, abends, da war ich schon alleine, da konnte ich schön beten, dann habe ich zu Gott gerufen, ich habe zu Gott geschrien, Gott, liebst du mich überhaupt noch? Wenn du mich liebst, dann bitte gib mir doch jetzt ein Zeichen. Weißt du, wenn du so verzweifelt bist, dann wünschst du dir ein Zeichen. Aber mit Zeichen und Wundern, das wissen wir, muss man auch immer aufpassen. Ich habe aber ein Zeichen gehofft, dass es kommt. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und wisst ihr, was passiert ist? In dem Moment, wo ich nach Hause gegangen bin, hat der Herr Jesus mich selber daran erinnert, an Golgatha, an das Kreuz. Der Teufel hat es geschafft. Ihr kennt ja die Geschichte, die Situation mit Petrus. Ja, der Herr Jesus ist auf dem Wasser und Petrus sagt, Herr, wenn du das bist, dann befiehl mir, dass ich zu dir komme. Petrus steigt aus. Ja, und solange er auf den Herrn Jesus schaut, geht er auf dem Wasser. Aber dann schaut er vom Herrn Jesus weg. Er schaut auf den Sturm, auf den Wind, auf das Problem, wovor er Angst hatte und geht langsam unter. Aber der Herr Jesus hat ihn nicht untergehen lassen, sondern hat ihn noch gepackt. Er hat ihn gerettet. Und so hat der Teufel das geschafft, dass ich wegschaue vom Kreuz. Aber er hat mich wieder daran erinnert, der Herr Jesus. Dafür bin ich so dankbar, dass er mich daran erinnert hat. Romano, natürlich liebe ich dich. Ja? Ich bin doch für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Und wisst ihr, da wurde mein Herz richtig wieder froh. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie mein Herz wieder froh wurde. Aber es war ganz gut, dass ich diese Anfechtung hatte, dass ich dieses Problem hatte, sonst hätte ich nicht gelernt, am Gebet festzuhalten, an meinen Glauben festzuhalten und vor allen Dingen habe ich gelernt, auf Golgatha zu schauen. Und wenn heute der Teufel mir einreden würde, Romano, Gott liebt dich nicht mehr, dann kann ich sagen, hau ab, ja, ich habe gelernt, auf das Kreuz zu schauen, das sagt, ich liebe dich. Und das sagt er nicht nur mir, sondern auch dir. Selbst Johannes der Täufer, erwähne ich immer wieder, ja, wurde unsicher, hat angefangen zu zweifeln darüber, ob der Herr Jesus der Messias ist. Obwohl er ganz klar gesagt hat am Jordan, sehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ja, und Gott hat ihm sogar selber eine persönliche Bestätigung gegeben, dass er der Messias ist. Ja, und er muss akustisch diese Stimme des Vaters im Himmel gehört haben, wo der Vater im Himmel gesagt hat, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das musste Johannes gehört haben und die da rumstanden. Und jetzt kommt er im Gefängnis, er zweifelt, er wird unsicher. Wir wissen nicht, was der Grund war, aber was ich so schön finde, er ist mit seiner Unsicherheit, mit seinen Zweifeln zum Herrn gegangen. Er selber konnte nicht, also schickt er zwei seiner Jünger los und lässt ihnen die Frage stellen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und der Herr Jesus gibt ihnen eine wunderbare Antwort. Ja? Der Herr Jesus hat gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Jünger da waren vom Johannes, messianische Wunder getan, er hat Lahme, Blinde, ja, Tote auferweckt und das Evangelium gepredigt. Und der Herr Jesus macht im Grunde genommen Folgendes, er weist Johannes den Täufer auf das Alte Testament hin, ja, und sagt, im Grunde genommen, ich sage es mal mit meinen Worten, Johannes, ich bin der Messias. Dann überleg doch mal, was im Alten Testament steht. Wenn der Messias kommt, ja, dann wird er diese Wunder, die ich jetzt gerade tue, tun. Ich bin der Messias, Johannes. Und ich glaube, dass Johannes dann richtig froh wurde in seinem Herzen und sich hinterher gesagt hat, ich habe mich doch nicht geirrt. Er ist der Messias. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir uns an Gottes Wort festhalten, nicht an unserem Gefühl. Ja? Gefühle können täuschen und deswegen, ich fühle auch nicht immer die Gegenwart des Herrn Jesus, das muss ich auch gar nicht fühlen. Warum? Weil der Herr Jesus verheißen und versprochen hat, ich bin alle Tage bei euch. Ja, bis an der Weltende. Und alle Tage bedeutet für mich ganz persönlich, nicht nur in den guten Tagen, sondern auch besonders in den schlechten Tagen habe ich ihn erlebt. Du hast Angst vielleicht, du hast Zweifel vielleicht, ja, du hast Sorgen. Ich weiß nicht, was für Sorgen du hast, vielleicht finanzielle Sorgen. Vielleicht sorgst du dich gerade um einen Menschen, der schwer krank ist. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, meine Sorgen abzugeben. Nur das Problem, was wir immer machen, wir legen das den Herrn Jesus in seinen Händen und lassen es nicht in seinen Händen. Und abends kreisen doch die Gedanken, man macht sich doch Sorgen, ne? Das kennen wir. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich deine Sorge in seinen Händen lässt und sagst, Herr Jesus, ich lasse das jetzt in deine Hände, und ich mache mir ab sofort keine Sorgen mehr, sondern ich vertraue darauf, dass du eingreifst, wie auch immer du das tust. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Herr Jesus wirklich eingegriffen hat. Und deswegen, tu deine Sorge, die du gerade hast, in seinen Händen und lass sie in seine Hände. Vielleicht bist du enttäuscht. Wisst ihr, ich halte nicht viel von frommen Sprüchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ganz, ganz viele fromme Sprüche, da mögen auch einige fromme Sprüche auch wahr sein, aber es gibt ja diesen frommen Spruch, Jesus enttäuscht nie, aber die Menschen. Ja, Jesus enttäuscht nie, das stimmt. Aber wenn wir ehrlich sind, fühlen wir uns manchmal von ihnen enttäuscht. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da kommt eine Frau mit ihr Anliegen zum Herrn. Ihre Tochter ist besessen, ja, und sie schreit. Sogar die Jünger greifen jetzt ein und sagen, ach Herr, tu doch was, dass wir die endlich los sind. Und der Herr Jesus ist still und tut gar nichts. Ja, er redet nicht und gar nichts tut er. Aber die Frau gibt nicht auf. Sie gibt nicht auf, sie gibt nicht auf, sie bleibt dran. Und dann sagt der Herr Jesus ganz zum Schluss, dein Glaube hat geholfen, ja, es geschehe, wie du das möchtest. Und dann hat der Herr Jesus tatsächlich das Kind freigemacht von den bösen Geistern. Aber die Frau war erstmal enttäuscht. Warum ist er so hart, der Herr? Warum sagt er nichts? Und vielleicht kennst du das auch, ja. Oft ist es so, wir sind enttäuscht, wenn wir ehrlich sind, manchmal, vom Herrn, weil er nicht so die Gebete erhört, wie wir das erwarten. Stell dir mal vor, du hast ein Kind, das todkrank ist. Und du bittest den Herrn, Herr Jesus, bitte mach doch mein Kind gesund. Und der Herr Jesus lässt dieses Kind sterben. Das ist schon oft vorgekommen. Dann kannst du mir doch nicht sagen, dass du nicht enttäuscht bist. Du bist enttäuscht. Aber weißt du, du darfst mit dieser Enttäuschung zum Herrn gehen. Das kann der Herr Jesus aushalten. Dann geh bitte dahin. Sag ihm das. Ich weiß noch, als mein Onkel, der älteste Onkel, gestorben ist, der hatte immer zu Hause so ein Kreuz gehabt. Und dieses Kreuz hat die Cousine, weil sie natürlich, weil sie enttäuscht war, der ist ganz plötzlich verstorben, hat sie das Kreuz kurz und klein geschlagen. Ich weiß noch, wir kamen hin und dann habe ich das Kreuz da auf der Erde gesehen. Da brauche ich nicht fragen, was da los war oder warum sie das getan hat. Das ist offensichtlich, sie war enttäuscht. Wisst ihr, manchmal, unser Problem ist manchmal als Christen, wir meinen, ach, das dürfte ich doch jetzt den Herrn Jesus nicht sagen, dass ich jetzt enttäuscht bin von ihm, weil er ihm nicht so geholfen hat, wie ich das erwartet habe. Aber dann bin ich nicht ehrlich. Selbst der Herr Jesus im Garten Gethsemane stellt seinen Vater im Himmel eine Frage. Wir wissen, er war 100% Gott, auch als Mensch auf dieser Erde, aber er war auch 100% Mensch. Er hatte die gleichen Empfindungen wie wir. Er hatte Angst, Todesangst, sogar dass die Adern hier geplatzt sind und zu Blutstropfen wurden. Der Jesus hatte ein Herz, das hat er auch heute noch, ja. Der Jesus hat Verständnis und sogar am Grab des Lazarus hat er geweint. Es gibt ja Ausleger, die sagen, und das stimmt natürlich auch, ja, der Herr Jesus, der hat in erster Linie nicht geweint um Lazarus, sondern weil der Tod in die Welt gekommen ist. Und das stimmt. Aber du kannst von mir aus der beste Ausleger sein, das ist mir völlig egal, ja. Aber man sollte trotzdem nicht ausschließen, dass der Herr Jesus vielleicht doch nicht um Lazarus geweint hat. Warum? Das war sein Freund. Ja, wir lesen ganz am Anfang, wenn wir die Geschichte von Lazarus lesen, er liebte die drei. Er liebte den Lazarus, die Martha und die Maria. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, das würde ich niemals ausschließen, zu sagen, der Herr Jesus hat trotzdem vielleicht nicht geweint, ja, am Grab, weil das ihm sein Freund war. Das kann ich mir gut vorstellen, dass der Herr Jesus nicht nur geweint hat, weil der Tod in die Welt gekommen ist, sondern auch um Lazarus. Obwohl er wusste, dass er ihn gleich im nächsten Moment auferweckt. War kein Grund eigentlich dafür, dass er jetzt weinen müsste. Aber weil der Jesus auch Mensch war, ja, und die Menschen liebt, sollte man das niemals ausschließen. Und deswegen geh mit deiner Enttäuschung, die du vielleicht hast, geh hin damit zum Herrn Jesus. Manchmal klagen wir den Herrn Jesus auch aus unserer Verzweiflung, klagen wir ihn manchmal auch an, obwohl wir das nicht wollen. Natürlich wollen wir Gott nicht anklagen. Aber weißt du, wenn du verzweifelt bist, ja, dann klagst du Gott manchmal an. Und der Herr Jesus sieht dass das aus seiner Verzweiflung heraus ist. Wir sehen das zum Beispiel an ein sehr gutes Beispiel. Ich habe vorhin von Johannes den Täufer gesprochen. Ja? Der Johannes, der brauchte jetzt unbedingt eine Antwort. Bist du es, der da kommen soll oder nicht? Und der Herr Jesus gab ihm eine Antwort. Er hat ihn auf das Wort Gottes hingewiesen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das wissen wir, die wollten den Herrn Jesus immer ein Bein stellen. Und dann haben sie natürlich gefragt, ja, die Taufe des Johannes, ist die vom Himmel oder von Menschen? Weil sie nämlich ihn gefragt haben, sag mal, warum nimmst du dir das Recht, hier so aufzutreten, so zu predigen? Du predigst in Vollmacht, aber wer hat dir überhaupt diese Vollmacht gegeben? Und der Herr Jesus hat dann gesagt, ich stelle euch auch mal eine Frage. Ja, und das war diese Frage. Die Taufe, wo kommt sie her? Vom Himmel oder von Menschen? Und dann haben sie sich beraten kurz und dann haben die gesagt, ja, wenn wir jetzt sagen, die ist vom Himmel, dann wird er sagen, ja, warum glaubt ihr denn nicht? Wenn wir aber jetzt sagen, vom Menschen, dann steinigen sie uns. Also die waren ganz gerissen, dann haben sie einfach gesagt, wir wissen es nicht. Und dann hat der Jesus gesagt, ja, dann sage ich euch auch nicht, ja, aus wessen Vollmacht ich das tue. Also so kann der Herr Jesus auch sein, der kann auch hart sein. Aber wenn du aus der Verzweiflung her den Herrn Jesus fragst, Gott, warum? Ja, warum hast du das jetzt zugelassen? Ich verstehe das nicht. Dann versteht der Herr Jesus das. Dann darfst du auch so kommen zu ihm. Wir müssen lernen, aufrichtig zum Herrn zu sein. Ja? Und nicht meinen, dass wir, das dürfte ich doch den Herrn Jesus nicht sagen. Weißt du, du kannst ihm doch sowieso nichts vormachen. Er weiß doch sowieso um alles. Deswegen bete nicht um den Brei rum, sondern sag das, was dich gerade bewegt, sag das ihm direkt. Ich finde es auch immer gut, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Romano, ja, wenn ich mich zum Beispiel falsch verhalten habe oder einen Fehler gemacht habe, dann ist es immer gut, wenn derjenige das mir direkt sagt und nicht durch die Blume und so weiter. Das hilft mir viel, viel besser und viel mehr, als wenn einer mich da immer durch die Blume da anspricht. Sag das den Herrn Jesus direkt, was dich bewegt. Du darfst ihm sein ganzes Herz ausschütten. Egal, ob das seine Ängste sind, egal, ob das seine Zweifel sind, in welche Richtung sie auch gehen, sag ihm das bitte. Egal, was für Sorgen du hast, und selbst wenn du enttäuscht bist, geh hin. Und das ist doch wunderbar, dass wir diesen Gott haben. Den können wir alles sagen. Und ich habe festgestellt, wenn ich mein ganzes Herz den Herrn Jesus ausschütte, dann wird mein Herz alleine durch das Ausschütten meines Herzens schon ruhiger. Kennst du vielleicht auch. Und dann lesen wir weiter im Vers. Sie haben Hände und greifen nicht. Vers 7. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Ist ja klar, wenn das ein Götze ist, selbstgemacht, der kann auch nicht greifen. Aber unser Gott, ja, der streckt seine Hände aus, der segnet uns, der behütet uns. Und wie oft hat er vielleicht schon bei dir und bei mir seine Hände ausgestreckt, wo wir das vielleicht gar nicht gewusst haben. Ja, dass er dich vielleicht vor vielen Gefahren schon bewahrt hat, wo er eingegriffen hat. Und letztendlich hat er seine Hände ausgestreckt, wo? Golgatha. Ja? Und er streckt sie auch heute noch aus und sagt, komm zu mir. Komm zu mir, ich liebe dich, ich will dich retten, ich will dir helfen. Sie haben Füße und gehen nicht. Der Jesus ist etwa, als er hier auf dieser Erde war, ein Kilometerumkreis von etwa 300 Kilometer gelaufen. Er ist viel gewandert, er hat viel gepredigt. Aber der letzte Weg, den er gemacht hat, und das war, glaube ich, der schwerste Weg, das war Golgatha. Da ist der Jesus für dich und für mich hingegangen. Ja? So einen wunderbaren Gott haben wir. Den wir nicht egal sind. Der uns so sehr geliebt hat, dass er für dich und für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Der ist in den Tod gegangen, er ist am dritten Tage auferstanden. Und wir haben einen lebendigen Gott. Und hier heißt es im Vers 12, der Herr denkt an uns und segnet uns. Ja, vielleicht denkst du manchmal, ich weiß nicht, hat Gott mich nicht vergessen? Wie lange bete ich schon? Ich habe auch mal für fast 30 Jahre für ein Gebetsanliegen gebetet, 30 Jahre fast. Und ich habe echt gedacht, der Herr, ja, ich habe nämlich ihn gefragt, Herr, wo willst du mich denn haben? Wo ist denn mein Platz als Missionar? Als ich 17 Jahre alt war, habe ich schon damit angefangen, so zu beten. Ich möchte dahin gehen, wo du willst, und ich nicht dahin gehen, wo ich will, Herr. Es kam keine Antwort. Und irgendwann kommt der Gedanke, weißt du was, Romano, Gott hat dich vergessen. Der will dich gar nicht gebrauchen. Nein, der Herr Jesus hat mich nicht vergessen. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo er eingegriffen hat. Und Gott macht Maßarbeit. Und wenn er Maßarbeit macht, dann geht das zack, 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 manchmal. Ja? Und ich freue mich, dass ich in Bremen dienen darf. Betet bitte für Bremen, für die Bremer Sinti dort, dass auch dort eine Gemeinde entsteht. Ich freue mich vor allen Dingen, dass ich mit meinem Bruder Garko in Wilhelmsburg zusammenarbeiten darf. Wir haben jetzt seit einigen Monaten eine eigene Gemeinde gegründet, die heißt Quelle des Lebens. Darüber freue ich mich. Ja, und Gott tut Sachen, wo du gar nicht selber mit rechnest. Und letztendlich müssen wir auch immer dafür beten, Herr, ich möchte die Werke tun, die du vorbereitet hast. Ja, so sollten wir einfach. Wir denken ja immer daran, ja, was kann ich jetzt für den Herrn Jesus tun? Und dann entwickeln wir, ja, haben wir Wünsche, haben wir Methoden. Und das ist auch gut, das dürfen wir auch haben. Aber letztendlich sollte man immer beten, Herr Jesus, ich möchte das Werk tun, was du schon vorbereitet hast. Ja, ich darf meine Idee bringen, ich kann sagen, Herr Jesus, das habe ich vor, aber du hast immer bitte das letzte Wort darüber. Wenn es gut ist, dann lass es geschehen, und wenn es nicht gut ist, dann mach dazu. Denn sein Wille soll geschehen und nicht mein Wille. Aber der Herr Jesus denkt an uns. Und wisst ihr, was noch so schön ist und was für mich persönlich sehr beruhigend ist? Dass er Fürbitte tut für dich. Damals hat er beim Abendmahltisch gesagt zu Petrus, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wisst ihr, unser Herr Jesus, der vertritt uns auch beim Vater im Himmel. Und wenn er das für Petrus getan hat, dass dein Glaube nicht aufhört, dann glaub mir, dann tut er das auch für dich und mich. Mein Glaube ist auch manchmal ganz klein. Ich bin auch oft kleingläubig. Also ihr müsst nicht immer denken, die großen Verkündiger hier, dass die immer einen starken Glauben haben. Nein, ich habe keinen großen Glauben. Ich habe auch manchmal meine Anfechtungen, meine Probleme und meine Zweifel. Aber ich weiß, mein Heiland im Himmel, der betet für mich, dass mein Glaube ja, nicht aufhört. Und deswegen will ich ihm weiterhin vertrauen. Will mich weiterhin an ihn und an sein Wort festhalten. Er tut Fürbitte für mich. Und zum Schluss heißt es hier im Vers 17, die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Aber wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Und deswegen, wir haben doch wirklich einen Grund, den Herrn zu loben. Ja? Also wenn wir nicht, dann weiß ich auch nicht. Wir haben einen Grund. Du bist ein Kind Gottes. Ja? Und das Beste kommt erst noch. Wenn du deine Augen eines Tages zumachst, und das wärst du und ich, dann wärst du im nächsten Moment deine Augen aufmachen im Himmel beim Herrn Jesus. Ist das nicht wunderbar? Diese Hoffnung haben wir. Ja, wenn wir uns so die Umstände hier, wir haben Angst vor dem Krieg, der vielleicht passieren könnte, ja? Und. Aber wenn wir Gotteskinder sind, dann müssen wir eigentlich immer mit allem rechnen. Wir leben eben halt in der Endzeit. Aber wir wissen, selbst der Tod, ja, ich habe letztes Jahr hatte ich viele Beerdigungen. Und oft ist es so, dass ich manchmal, dann gehe ich zum Friedhof, ja, und da liegt ein Freund zum Beispiel, dann stehe ich da vor seinem Grab. Und wisst ihr, was ich manchmal denke? Wo ist der jetzt? Ist er im Himmel? Oder ist er verloren? Darüber denke ich manchmal so nach. Und wenn ich dann die ganzen Onkels und Tantens, die schon vorangegangen sind, ja, bei uns war das zum Beispiel in Buritz so, als mein Opa Kunzi noch gelebt hat, das war bei uns Tradition, wir waren jeden Sonntag zusammen. Meine Onkels waren da, meine Tanten waren da, meine Cousins, meine Cousinen, ja. Und jetzt liegen die da fast alle auf dem Friedhof. Dann sagst du, das ist grausam. Und dann denkst du an die alte Zeit zurück, ja, wie schön das war bei meinem Opa. Der Ölofen, der war so knallerheiß, dass du manchmal eingeschlafen bist. Und wir waren immer zusammen, das war selbstverständlich. Aber es ist heute nichts mehr selbstverständlich. Und wenn du das heute so siehst, ja, wenn du eine Beerdigung machst und du gehst dann dahin, dann ist der Tod manchmal, ja, die Ohnmacht ist dann manchmal da. Dass du denkst, der Tod ist das Letzte. Nein, der Tod ist Gott sei Dank nicht das Letzte. Darüber bin ich so dankbar, dass der Tod nicht das Letzte ist. Sondern im Gegenteil, ich weiß, wenn ich eines Tages sterbe, dann werde ich bei meinem Heiland sein und werde mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und du auch, wenn du ein Gotteskind bist. Und dann werden wir uns alle wieder zusammensehen. Ja? Und ich bin gespannt, was der Herr Jesus mit uns vorhat. Darauf freue ich mich schon, auf unseren Heiland. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für dein Wort, Herr. Wir wollen dir danken, lieber Heiland, dass du ein lebendiger Gott bist und kein toter Gott bist, Herr. Wir wollen dich aber auch bitten für die Menschen, die in Religion aufgewachsen sind, die das nicht anders wissen, Herr, dass sie selbstgemachte Götzen anbeten, dass sie doch erkennen, Herr Jesus, dass du der wahre, lebendige Gott bist, der uns sieht, der mit uns redet, der mit uns geht, Herr, der ein Herz für uns hat, dem wir unser ganzes Herz ausschütten dürfen, Herr, zu dem wir zu jedem Zeitpunkt kommen dürfen, Herr, und an jedem Ort, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du uns lieb hast, Herr, und dass du ein lebendiger Gott bist. Und wir freuen uns jetzt schon auf die ewige Gemeinschaft mit dir, die kommen wird, Herr. Und so bitte ich dich jetzt auch für meine Geschwister, dass du sie segnest, dass du sie behütest und bewahrst, lieber Heiland. Und danke, dass sie dein sind, Herr, und dass du sie kennst, Herr Jesus. Amen.